At your job, do you ever have to deal with a nose roller? How about a snub pulley? Well, if you're installing a new conveyor belt system, dealing with the different components can sound like you're speaking a foreign language. Luckily, you've got a team ready to help. Grainger's technical product specialists are fluent in maintenance, repair, and operations. So whenever you want to talk shop, just reach out. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Während hier noch große Transparente zu Boden fallen, beginnt soeben wieder ein heftiger Schusswechsel.
Hallo, ich bin Michael Hau. Ich arbeite an der Monash University und lehre dort deutsche Geschichte.
Deswegen habe ich Sie auch hier ins Studio gebeten heute, weil wir über den 17. Juni sprechen wollten. Viele Menschen wissen, glaube ich, gar nicht mehr, was der eigentlich bedeutet. Das war ja der Tag der deutschen Einheit, zumindest in der Bundesrepublik. Können Sie mal kurz erklären, was da passiert war und warum? Es wird ja immer vom Volksaufstand gesprochen. Warum gab es diesen Volksaufstand? Wie kam der zustande?
Also das hat im Prinzip damit zu tun, dass ab 1952 das DDR-Regime versucht hat, den planmäßigen Aufbau des Sozialismus zu forcieren. Und es ist angekündigt worden von Walter Ulbricht, dem Vorsitzenden der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, der SED, in einer Rede vor einer Parteikonferenz, so ungefähr ein Jahr bevor dieser Aufstand stattfand. Und der planmäßige Aufbau des Sozialismus hat im Prinzip zwei Sachen bedeutet. Zum einen eine disziplinäre militärische Ausrichtung des gesamten Staates. Die DDR hat zum Beispiel die kasernierte Volkspolizei aufgebaut, was so eine militarisierte Polizei war, die auch Kontrollfunktionen gegenüber der Bevölkerung hatte. Und zum anderen war das die Sowjetisierung der DDR-Gesellschaft. Was heißt das, Sowjetisierung? Das heißt praktisch die Ausrichtung der DDR nach dem sowjetischen Modell. Das hieß im Prinzip, dass man zum Beispiel die Gesellschaft zentralisiert, dass es Verwaltungsreformen gibt, dass man die Justiz auf Linie bringt mit dem Regime, dass man auch die Industrialisierung oder den Aufbau der Industrie weiterhin forciert, dass man Industrien verstaatlicht, dass man weitere Sektoren der DDR-Gesellschaft verstaatlicht, wie zum Beispiel auch den gewerblichen Mittelstand und so weiter und so fort. Und dass man, und das war auch sehr wichtig, die Landwirtschaft versucht zu kollektivieren. Und das war ja ein zentrales Projekt der Sowjetunion in den 20er, 30er Jahren unter sehr hohen Kosten, die Landwirtschaft zu kollektivieren. Und insbesondere die Verstaatlichung des Mittelstandes und die Kollektivierung haben dann zu einer Versorgungskrise geführt. Zusätzlich hat dann noch die Partei oder der Staat die Arbeitsnormen erhöht in der Industrie. Was hieß, dass die Leute nicht mehr genug Prämien bekommen haben und dann damit weniger verdient haben. Und das hat natürlich zu einer sehr großen Unzufriedenheit geführt. Und schon Ende 1952 gab es dann halt Streiks, Proteste und so weiter. Und die Unzufriedenheit der Bevölkerung hat sich dann halt auch in Aktionen ausgedrückt. Das ist alles noch irgendwie zusammengehalten worden bis im März 1953, wo dann Stalin gestorben ist. Und dann war natürlich der große Tyrann weg. Und das hat natürlich auch an die DDR-Bevölkerung signalisiert, dass vielleicht irgendwie die Situation jetzt sich ändert. Und die Sowjetführung hat dann aufgrund von dieser Unruhe in der DDR, die darüber beunruhigt war, die DDR-Führung gezwungen, einige von diesen Maßnahmen wieder zurückzunehmen. Zum Beispiel die Kollektivierung der Landwirtschaft ist abgebrochen worden, der Druck auf den Mittelstand, auf die Handwerker, auf den gewerblichen Mittelstand und so weiter ist auch wieder zurückgenommen worden. Aber die Arbeitsnormen sind zunächst mal geblieben. Und das ist dann in Kombination mit einem Kommuniqué, das die SED veröffentlicht hat, das praktisch erklärt hat, dass die Maßnahmen zurückgenommen wurden, hat dann praktisch ausgesehen wie eine Bankrotterklärung des Regimes. Und statt dass das den Widerstand gemildert hat, hat es den Widerstand eher noch verschärft. Und die Leute sind dann erst recht auf die Straße gegangen. Die haben gegen die Arbeitsnormen protestiert. Die haben zum Teil, wenn sie dann am Marschieren gehindert wurde, dann auch, es ist relativ große Massen waren in größeren Städten, aber auch in kleineren Städten sind dann Dienststellen der Volkspolizei gestürmt worden, Stasi-Dienststellen gestürmt worden, Leute aus Gefängnissen befreit worden und die Situation ging noch weiter außer Kontrolle. Im Prinzip hat das SED-Regime die Kontrolle verloren. Und dann ist die Sowjetarmee gekommen und die Sowjetarmee hat dann diese Situation unter Kontrolle gekriegt, indem sie mit Panzern die Leute eingeschüchtert hat, zum Teil die Leute mit Panzern bedroht hat, zum Teil also jetzt weniger direkt in die Menge geschossen hat, aber durch die dürre Militärpräsenz praktisch die Leute auseinandergetrieben hat. Und bis in die 90er Jahre ging man davon aus, dass es da zu mehreren hundert Toten kam, aber es stellt sich heraus, zu der neueren Forschung, dass es nicht ganz stimmt, dass es vielleicht so 40, 50 Leute waren, die da gestorben sind und dass dann auch noch ein paar Leute hingerichtet wurden, die daran teilgenommen haben. Es gab ja noch die Todesstrafe in der DDR. Und die DDR war ja auch noch besetzt, direkt unter der sowjetischen Militäradministration. Die hat ja dann alles noch ziemlich eng kontrolliert. Und ja, also da gab es diesen Aufstand. Der Aufstand hat praktisch das DDR-Regime fast zum Zusammenbruch geführt. Es hat halt nicht geklappt aufgrund der Intervention der Sowjetunion, aber auch deswegen nicht geklappt, weil diese Unzufriedenheit keine klaren Strukturen hatte. Also es gab keine Führer oder so, es gab keine Strukturen, die das praktisch irgendwie in einen politischen, konstruktiven Prozess kanalisiert hat. Und dann sind die Leute, nachdem sie zum Beispiel so eine Stasi-Stelle gestürmt haben oder so weiter, auch wieder auseinandergegangen und so weiter. Und das hat es dem DDR-Regime zusammen mit dem sowjetischen Militär praktisch ermöglicht, die Kontrolle wieder zu erlangen.
Aber das SED-Regime hat doch immer von einem organisierten Aufruhr gesprochen, wohingegen in der BRD das eine ganz andere Lesart hatte.
Ja, die DDR hat es zunächst versucht darzustellen als die Umtriebe von faschistischen Provokateuren, die da praktisch versuchen, die DDR zu destabilisieren. Später ist es dann dargestellt worden als der Einfluss des US-Imperialismus, als eine gezielte Aktion des US-Imperialismus, die DDR praktisch zu destabilisieren. Beide Lesarten sind natürlich jetzt nicht korrekt. In dem Sinne, zum Beispiel die Amerikaner haben eher versucht, sich da eher zurückzuhalten und rauszuhalten aufgrund von dieser ganzen volatilen kalten Kriegssituation. Sie haben dann versucht, nachdem das Ganze passiert ist, das vor die UN zu bringen. Und das ist daran gescheitert. Es wäre natürlich im Sicherheitsrat sowieso am sowjetischen Veto gescheitert. Zumindest was eine Erklärung des Sicherheitsrates bedeutet, weil die Briten und die Franzosen das auch nicht wollten. Weil die Briten und die Franzosen, die waren ja auch damit beschäftigt, Leute zu unterdrücken, wenn man will. Also die waren ja auch in Kolonialkriege verwickelt. Und wenn man jetzt dann da die Sowjetunion verurteilt, dann hat es natürlich auch Implikationen für seine eigenen Missetaten. Und die Amerikaner waren in dem Sinne noch nicht in Vietnam involviert und hatten da eine andere Einstellung dazu.
In tiefer Trauer, in tiefem Mitleid, in hoher Bewunderung gedenken wir aller Märtyrer der Freiheit. In tiefem Mitgefühl gedenken wir auch ihrer, der Hinterbliebenen. Und seien Sie versichert, dass das ganze deutsche Volk an Ihrem Leid teilnimmt und mit Ihnen fühlt. Möge Gott Sie trösten in Ihrem Leid. Wir wollen der Toten nicht vergessen und den Lebenden wollen wir helfen. Gott wird mit ihnen und mit uns sein.
Ja, das war der damalige Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Konrad Adenauer, bei einer Gedenkfeier zum Aufstand in der DDR am 17. Juni. Und warum wurde dieser Tag dann in der BRD zum Tag der deutschen Einheit erklärt?
Also der Grund war hauptsächlich, um an die Konsequenzen von diesem Aufstand zu erinnern. Und man ging ja davon aus, dass es also viel mehr Opfer gab, als es dann wirklich gab. Ich meine, es gab schon im gewissen Sinne viele Opfer, weil 15.000 Leute sind eingesperrt worden und so weiter und verhaftet worden zunächst mal. Es war schon recht repressiv, aber auch, weil es dann praktisch auch half der Bundesrepublik, sich als darzustellen, als praktisch das bessere Deutschland und das Deutschland, das das freie Deutschland ist und das auch so ein gewisses Signalwirkung auf Ostdeutschland hat. Es sind ja auch dann viele Leute aus Ostdeutschland weggegangen. Die Mauer gab es erst seit 1961 und das hat natürlich dann auch nach 1953 die DDR weiter destabilisiert. Aber der Grund, warum das dann zum Jahrestag geworden ist, weil es halt sehr gut gepasst hat, auch für die Bundesrepublik sich als das bessere Deutschland im Prinzip darzustellen.
Können Sie uns erklären, was der Tag der Deutschen Einheit bedeutet hat?
Also wenn es jetzt um die Deutung des Ereignisses geht, dann dieses Ereignis hat hauptsächlich dazu beigetragen, auch der Bundesrepublik eine gewisse Legitimierung zu verschaffen gegenüber dem ostdeutschen Staat, der ganz klar, wie es die Ereignisse des 17. Juni 1953 gezeigt haben, eben diese Legitimierung nicht hatte, weil er die Unterstützung der Bevölkerung nicht hatte. Und die Bundesrepublik konnte sich halt deswegen dann also von diesem anderen Deutschland quasi abgrenzen. In der DDR selbst ist ja die Erinnerung an den 17. Juni so weit wie möglich unterdrückt worden. Wenn, dann ist diese Erinnerung weitergegeben worden, hauptsächlich über die Familien oder sonst irgendwas. Aber da war jetzt keine offizielle Erinnerung daran oder eine offizielle Geschichte, die praktisch den 13. Juni betont hätte als ein Ereignis, das stattgefunden hätte, weil das ja eher ein Embarrassment war für das Regime.
Herr Professor Michael Hau, vielen Dank.
Danke.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.